Herzlich willkommen zu dieser Folge von «Mach dein Ding». Mein heutiger Interview-Gast ist vom Praktikant zum Mitinhaber und Geschäftsführer aufgestiegen. Und zwar ist das der Edwin Winkler von Chimpy. Chimpy, sicher der jüngeren Generation und der Pendler im Begriff. Das sind nämlich die, wo die grünen Powerbanks machen, wo man an jedem Kiosk kann auslehnen kann, damit man ja nicht den Akku verliert am Handy, sondern damit man immer genug hat. Und manchmal kann man sich nicht so vorstellen, wie gross ist die Firma eigentlich oder was machen die. Darum kurz zwei Zahlen zu Beginn. Chimpy ist an über 4'000 Stellen erhältlich und hat schon über 5 Millionen Akkus ausgelehnt. Also eine rechte Firma im Hintergrund aus der Schweiz, die auch in ganz Europa oder an vielen Orten in Europa schon tätig ist. Darum freue ich mich mega auf das Gespräch. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun. Hoi Edwin, schön bist du, wie geht's?
Hoi Nico, hoi zusammen. Zuerst mal danke für die Einladung. Cool, da zu sein. Mir geht's gut. Also, es ist mein allererster Podcast. So, du hast die Ehre in diesem Sinne. Darum, ich freue mich auf das, was kommt.
Ich freue mich auch. Danke, dass du dabei bist. Jetzt erzähl gerade mal deine Geschichte. Du bist ja nicht Gründer von Chimpy, sondern zuerst einmal als Praktikant eingestiegen und mittlerweile aber auch beteiligt, also auch Mitunternehmer und Geschäftsführer. Wie ist das gegangen?
Hey, ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich habe interdisziplinäre Naturwissenschaften studiert an der ETH, wo am Schluss so etwas ist wie Chemie. Und am Schluss vom Master, also ich habe es abgeschlossen und dann bin noch ein bisschen reisen, habe noch ein bisschen Zivildienst gemacht und dann aber gefunden, eigentlich, das ist nicht so mein Weg. Die Chemie, Labor ist nicht so geil, bist immer drin, musst immer Zeug machen und in dem Zeug, das ich musste machen, bin ich auch nicht so gut gewesen, obwohl ich viele Jahre geübt habe. Und dann habe ich gefunden, ja, ich muss so ein bisschen rumschauen. Und ich kann immer noch später zu der Chemie zurückkommen, aber ich wollte mal etwas ausprobieren. Und dann habe ich ein bisschen so, wie man das halt macht, auf LinkedIn, auf so ja, Jobs-Plattformen so ein bisschen rumgeschaut. Und dann einen sehr seltenen Inserat gefunden von einem Startup, wo hat ein Chief Banana Splitter EMEA, damals habe ich gar nicht gewusst, was EMEA überhaupt heisst, aber das mit dem Banana Splitter hat noch lustig getönt. Und die Jungs, die vier Gründer, haben einfach jemanden gefunden, der nicht so viel kostet und im besten Fall ein bisschen etwas kann oder mindestens schnell lernen kann und einsteigt. Mit einem Praktikum, das habe ich cool gefunden, ich habe mich beworben und ich glaube, in den Interviews ist ziemlich schnell klar geworden, dass wir uns einander mögen. Und da bin ich halt als so wie First Employee eingestiegen bei Chimpy damals. Das war im 2014, also eine Weile her.
Ist ein bisschen her. Wie viele Gründer hat Chimpy gehabt?
Es sind vier Mitgründer.
Also sie haben in dem Fall vorher das vierte geschafft und du bist nachher der erste externe Mitarbeiter gewesen.
Ja, genau. Und sie haben aufs Mal, sie haben gerade die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen gehabt, eine kleine. Und dann haben sie gefunden, lass uns ein paar gute Leute einstellen. Sie haben aufs Mal so drei Praktikanten eingestellt. Die anderen sind aber nachher wieder gegangen und ich bin dann geblieben und bin heute noch da.
Seit wann bist du Geschäftsführer?
Ich habe Ende 2022 übernommen.
Also das heisst, du bist innerhalb von 8 Jahren vom Praktikant zum Geschäftsführer aufgestiegen. Was ist in dieser Zeit mit Chimpy passiert und wie war es möglich gewesen, für dich in die Position zu kommen?
Gute Frage. Also es ist jenes passiert in diesen 8 Jahren. Also ich bin reingekommen, wo wir eigentlich, wir haben noch ein anderes Produkt gehabt. Es hat auch mit Batterien zu tun gehabt, auch mit Solarstrom, auch mit Kreislauf, aber anders. Und eigentlich erst dann haben wir dann die Idee gehabt, Powerbanks anzufangen, die man auslehnen kann. Und das Business haben wir so wie von Grund auf aufgebaut. Das hat es damals noch nirgends auf der Welt gehabt. Stell dir vor, man hat nicht können sein Handy unterwegs laden damals. Und wir haben es in der Schweiz aufgebaut. Und dann versuchen wir jetzt seit ein paar Jahren unser Business auch mehr und mehr im Ausland zu bringen. Für mich spezifisch hat es geheißen, ganz viele verschiedene Jobs machen. Also ich glaube, wenn Leute mich fragen, ja, habe ich nicht genug von Chimp, ich bin jetzt schon bald 11 Jahre da, ist nicht langweilig gewesen, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Und ich sage immer, es gibt wirklich bis jetzt kein einziges Jahr gehabt, wo gleich ausgesehen hat wie das Jahr zuvor. Also es ist wirklich jedes Jahr anders. Ja, von der Logistik zum Powerbanks bekleben, aufladen, zum Software programmieren für unsere API, zu Verkauf gemacht, beides mit sehr kleinen, also so wie kleine Kunden oder grosse Kunden, wie unsere grosse Distributionspartner, zu jetzt Board Meetings, also wirklich jenstes erlebt. Und ich glaube, ich habe jedes Jahr ein bisschen mehr gelernt, oder sehr viel gelernt, weil ich immer so von null angefangen habe. Und das ist, ja, das ist geil. Und ich glaube, eben in dem, also zu deiner Frage, ich glaube, ich habe immer mehr Verantwortung dürfen übernehmen in verschiedenen Rollen. Und ja, irgendwann hat mir der ehemalige CEO gefragt, willst du mal meine Rolle übernehmen?
Spannend. Und ich glaube, etwas, wo man einfach, sich wirklich kann bewusst sein, auch wenn man jetzt selber nicht gründet oder noch sich überlegt, wo könnte ich gut arbeiten, dann kann einfach ein Start-up, ein kleines Unternehmen extrem viele Möglichkeiten bieten, wenn es funktioniert. Man ist natürlich immer im Risiko ausgesetzt vom Start-up, dass wenn das Start-up würde, failen oder Konkurs gehen, dass man dann natürlich auch den Job verliert. Aber im Normalfall kommt man halt im Vergleich zu einem Job irgendwo in einem grossen Corporate, der sehr klar strukturiert und definiert ist, wo man genau weiss, was man machen muss, ist es bei einem Startup in einer Wachstumsphase eben so, dass es eigentlich brutal spannend ist, sicher mega intensiv, aber man in ganz viele unterschiedliche Bereiche hineinsieht. Also durchaus eine super spannende Rolle oder einen mega spannenden Weg nach einem Studium. Ich habe sonst gerade zwei Sachen, die ich eigentlich würde reinsteigen würde. Das Erste, mega interessant, weil du hast gesagt, du bist reingekommen nach der ersten Finanzierungsrunde und damals war es aber noch ein anderes Produkt gewesen. Was hat es denn ursprünglich gemacht und wenn und warum ist denn so der Verleih von eben Powerbanks ein Thema geworden? Wie sind ihr auf das gekommen damals? Wie haben ihr denn gestartet und das riskiert? Weil ich sage jetzt gerade, ein Startup, das Investorengeld drin hat, hat ja manchmal das Gefühl, wir haben ihnen diese Geschäftsidee versprochen. Wir müssen eigentlich auf dieser Geschäftsidee bleiben. Wir können jetzt nicht einfach irgendetwas komplett Neues und anderes machen mit dem Geld, das eigentlich für etwas anderes einmal investiert worden ist. Also kannst du uns ein bisschen in die Welt mitnehmen, in die Momente, die damals gewesen sind, wo wir gesagt haben, wir ändern unser Geschäftsmodell?
Ja, also das ursprüngliche Geschäftsmodell war so Geräte, Batterien, vor allem an Firmen, so B2B, auslehnen. Stell dir vor, du hast eine Marketingagentur in Zürich, das war gross gewesen in diesem Segment. Du hast so kabellose Mäuser, Tastaturen und irgendwie mal 100, weil du hast unter Mitarbeitende. Und die sind ständig leer. Also du brauchst sie und dann, was machst du? Im Normalfall ist, du kaufst einweg Batterien ein, du brauchst sie, wenn sie fertig sind, schmeißt sie weg, im besten Fall im Recycling. Aber es ist so wie ja, so ein bisschen ein Waste, wenn du einmal etwas brauchst und dann musst du wieder fortrühren. Und was die Gründer sich überlegt haben, wie wäre es, wenn wir einen Kreislauf daraus machen würden. Und wir sind der Teil, wo eine Büroagentur will nicht übernehmen. Und zwar das Aufladen, das Testen, das schauen, das funktioniert und so weiter. Und das haben wir wieder lang gemacht. Wir haben auch ein bisschen Umsatz gehabt von dem. Also, wir sind fast an der Profitabilität gekommen, im kleinen Bereich. Aber wir haben dann gemerkt, dass das Skalieren wird sehr schwierig, weil es hat einige Schwierigkeiten gehabt auf technischer Ebene, weil die wiederaufladbare Batterien sind nicht genau gleich in der Performance und andere Aspekte wie Einwegbatterien. Es hat damals, weißt du, auch damals hast du in Mikrofon auch so Batterien drin gehabt, bevor so Lithium-Akku gekommen sind. Und dann hast das Mikrofon hat das Gefühl gehabt, die Batterie ist leer, aber eigentlich war sie frisch aufgeladen gewesen. Das kannst du dir vorstellen, wenn das bei dir wäre. Es wäre nicht so cool, es ist nicht so ein gutes Produkt. Aber es hat auch andere Probleme gehabt mit dem Geschäftsmodell, mit wie viele Leute wollen, bezahlen dafür und. Und die Vision der Gründer und auch der Grund, wieso unser Investor damals eingestiegen ist, wir wollen etwas Grosses machen, wir wollen etwas auf Skala machen, weil wenn du nur so ein paar tausend Batterien ersetzt im Jahr, dann ja, hast du einen Beitrag geleistet, aber es ist nicht etwas Grosses. Und dann, ich würde sagen, wir haben nicht so von innen versteckt, dass wir etwas anderes haben. Weil wir sind dann ziemlich schnell auf die Idee gekommen, da wir immer wieder in so Bars unterwegs sind. Unser Büro war an der Langstrasse in Zürich. Also, es hat oft so ein Afterwork gegeben. Und dann haben wir auch Leute kennt, die im Bar geschafft haben. Und wir haben uns überlegt, ja, wie wäre es, wenn wir würden etwas Ähnliches machen. Anstatt für Businesses würden wir es für Leute machen, die unterwegs sind, kein Akku mehr haben im Handy. Und es könnten Powerbank auslehnen. Allen Bars, Restis und andere Orte in Syrien. Und dann sind wir zum Investor gegangen und haben gesagt, hey, schau, das andere funktioniert nicht so gut wegen dem und dem und wir möchten das machen. Und sie haben gefunden, ja gut, Geld haben wir schon, jetzt müssen wir einfach einen Case machen. Und das haben wir dann versucht aufzubauen.
Du hast gesagt, es ist du hast einen kleinen Beitrag geleistet. Also ist so das Nachhaltigkeit immer ein grosses Thema gewesen? Also dass wir nicht einfach etwas wollen, Wegwerfgesellschaft ein bisschen brechen. Also das war immer ein grosses Thema gewesen und nicht jetzt nur das Ziel, eine grosse Firma aufbauen, sondern auch eben im Sinn von der Nachhaltigkeit etwas Grösseres zu leisten.
Ich würde sagen, so Nachhaltigkeit und etwas, was gesellschaftlich relevant ist, was wirklich das Problem löst. Also das ist in unserem DNA als Firma, wir wollen nicht etwas machen, nur weil es nachhaltig ist, sondern wir wollen ein echtes Problem lösen und das Problem wollen wir in einer nachhaltigen Art und Weise lösen. Bei den Powerbanks ist es so, dass wenn du Powerbank überall kannst auslehnen und zurückgeben, das ist die viel bessere Lösung zu deinem leeren Akku-Problem, als wenn jedes Mal musst eins kaufen und du kannst es nur im Interdiscount oder im Mediamarkt kaufen. Es ist viel besser für die Kunden und Kundinnen, dass sie es überall beziehen, dort wo sie sind, dort wo sie es brauchen, wenn sie es brauchen. Und das ist eben, was Chimbi versucht zu machen. Ein Kreislaufprodukt, wo gleichzeitig auch die beste Lösung für den Kunden ist.
Und warum ist denn Chimbi sonst noch nachhaltig? Du hast vorher schon mal etwas mit Solarstrom gesagt. Also, ich meine, eben, Powerbank ist eine Powerbank. Die kann man mittlerweile überall kaufen und könnte man sie einfach mitnehmen. Und dann hat man sie ja ständig dabei und ladet und tut sie halt am Abend so wie das Handy selber auch einstecken. Und dann habe ich eigentlich ja selber eine. Ist ja so die Alternative. Bei euch muss ich sie nicht umschleppen, ist convenient. Wenn ich es mal brauche, komme ich es überall über und kann es überall wieder retour geben. Aber warum sind ihr denn sonst noch nachhaltig? Oder was macht euch das Geschäftsmodell nachhaltig?
Also, eben wie gesagt, Chimbi ist intrinsisch nachhaltig, weil es ist Kreislauf oder so. Unsere Powerbanks, wir machen die da hinten parat, wir laden sie auf, wir tun Kabel testen, einstecken, ausliefern an der Verkaufsstelle. Es wird gebraucht vom Kunden, wird es dann irgendwann zurückgegeben. wenn es zurückgegeben wird, der Verkaufsstelle, kommt es wieder zu uns zurück, über, wir tun es so wieder aufarbeiten. Also es ist ein Zyklus, wo immer wieder geht. Das heisst, Powerbanks werden mehr gebraucht, als wenn man einmal eins kauft und dann irgendwie in der Schublade die Hai landet. Also das ist in dem Sinne besser wie der lineare Modell, wo der Kauf ist. Wir tun auch noch andere Sachen machen. Wir versuchen vor allem alle CO2-Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren, wie es geht. Also zum Beispiel, wenn man reist, auch um Europa, nehmen wir den Zug statt den Flugzeug. Also ich bin letztens in Berlin gewesen, ich habe einen Nachtzug genommen hin und einen Tageszug genommen zurück. Es wäre viel schneller und auch viel günstiger eigentlich, wenn man schnell mit EasyJet überfliegen und zurück. Aber aus Überzeugung tun wir auf nachhaltigere Lösungen setzen in alle unsere Operations. Und wie du auch gesagt hast, die Energiequelle, die wir brauchen, ist ausschließlich erneuerbar. Wir haben unsere eigenen Solarpanels da in Zürich auf einem Dach, auf unserem Dach. Und wir haben auch noch mit dem EWZ bei einem Staudamm Panelsystem eingekauft und so produzieren wir unseren Strom für Powerbanks und für den Podcast.
Okay. Ich möchte ein bisschen einen Deep Dive machen in das Geschäftsmodell per se. Mhm. Ich weiss gerade das Pricing nicht, aber ich habe so im Kopf, ich habe auch schon mal Gympie Powerbanks gebraucht und dann komme ich an einen Kiosk und ich du einerseits ein Depot zahlen für Powerbank an sich, wo ich wieder retour bekomme, wenn ich sie zurückgebe. Und andererseits zahle ich für den Strom, den ich eigentlich jetzt überkomme, also dass der Strom drauf ist. Was kostet das aktuell, wenn ich das mache im Kiosk?
Es kostet 5 Franken und du kommst, also das Depot ist 15 Franken.
Und von diesen 5 Franken, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Was bekommt der Kiosk? Ich meine, der will ja auch etwas dafür, dass er das anbietet. Was bekommt ihr? Was kostet das? Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Weil ich gehe auch davon aus, gerade Logistik. Ich meine, ihr müsst ja nicht nur den Strom zahlen, sondern ich stelle mir das schon noch sehr aufwendig vor, bei 4'000 Stellen die Akkus wieder einzusammeln, wieder aufzuladen und dann auch mit allen Stellen ja immer wieder volle Akkus haben. Also klar, wahrscheinlich machst du das ja in einem, dass du die alten Holz schon gerade neu bringst. Aber kannst du mal ein bisschen auf die Zahlen eingehen?
Ja, also die 5 Franken nutzen wir vor allem für 3 Sachen, würde ich sagen. Das eine ist Powerbanks finanzieren selber, weil ab und zu musst du neu kaufen. Für unsere Produktionskosten, also Produktion heisst bei uns, Powerbank gibt es ja schon, aber die muss vorbereitet werden für das Konsum. Und auch unsere Lohnkosten, wir sind 35 Leute bei Gympie, das finanzieren wir mit, das ist unsere einzige Umsatzquelle. Und wie du gesagt hast, es gibt eine Verkaufsprovision für unsere Partners. Das variiert sehr, je nach Segment. Sagen wir mal, es geht so zwischen so 20, 25 bis so 40, 45, je nach Partner. Das sind so industrieübliche Margen, wo man drauf hat.
Und das bedeutet, dass nachher eben von diesen 5 Franken, die 15 Franken sind ja nur Depot. Bleibt das Depot beim Kiosk oder habt ihr auch etwas mit dem zu tun? Oder bei der Verkaufsstelle? Oder wird das, so, wird das hin und her geswitcht? Weil am Schluss, logischerweise, gebe ich es ja nicht am gleichen Ort ab, meistens, wie ich es geholt habe. Mhm. Wie wird das organisiert?
das wird jetzt dann sehr schnell, sehr technisch, aber das wäre langweilig. Ich glaube, das ist, was Gympie gut kann. Also, so wie man damals bei der Gerätebatterie uns überlegt haben, hey, wie können wir am meisten Tasks, die für unsere Partner, unsere Kunden langwierig wären, selber übernehmen und ihnen so den simpelsten möglichen Produkt oder Dienstleistung anbieten. Das Gleiche machen wir mit unseren Powerbanks. Also du hast die Logistik erwähnt, dort tun wir entweder bestehende Logistik brauchen und dann sehr analog liefern. Wir haben so Lieferboxen, es könnte ein Haras Bier sein oder eine Kiste Koki oder du hast eine Kiste Powerbanks. Das sieht genau gleich aus. Und wenn unser Partner Logistik nicht selber macht, dann macht wir es. Und wir haben natürlich mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Märkten auch ein gewisses Know-how, eine gewisse Expertise zum Logistik auch mit Cost Control zu betreiben. Und was finanzielle Aspekte anbelangt, ist das Gleiche. Wie du sagst, es tönt aufs Erste kompliziert, wenn ich dir 20 Stutz geben und die 15 Franken an einem anderen Ort zurückbekommen. Aber indem wir einfach alle Depots auf uns aufnehmen und wieder auszahlen, ist das für Verkaufsstellen ist das auch da wie jedes andere Produkt. Für sie ist einfach eine 20-Franken-Transaktion oder minus 15. Es spielt nicht eine grosse Rolle, welche Art Geld das es ist. Um das kümmern wir uns.
Spannend. Wie viele Akkus sind eigentlich laufend im ausgeleiteten Zustand?
Im ausgeleiteten Zustand, da bin ich überfragt. Aber sind im Rahmen von ein paar Hunderttausend.
Also kommt auch ein bisschen Depotgeld zusammen, das ihr eigentlich immer verwaltet und wieder müsst auszahlen.
Ja, voll. Aber eben, das ist wichtig, buchhalterisch, Depotgelder sind Kundengelder, also es wird anders repräsentiert im Accounting. Das heißt, du kannst nicht brauchen, um das zu machen, was du willst, investieren und dann noch etwas daraus machen, sondern das muss irgendwo auf einem Konto gesperrt sein und so machen wir es auch.
Okay. Erzähl mal ein bisschen vom Wachstum. Also ihr habt dann damals, eben das ist, wo du eingestiegen bist, vor 11 Jahren, relativ gleich das Geschäftsmodell gewechselt und angefangen mit der Idee, das in Bars in Zürich mal umzusetzen. Wie findest du die ersten Kunden? Also so ein Ökosystem wird ja dann spannend, wenn du es eben auch als Ökosystem kannst brauchen. Das heisst, du brauchst ja eine grosse Anzahl Verfügbarkeit und Verkaufsstellen, damit es spannend wird. Wenn es nachher immer im gleichen Restaurant müsstest zurückgeben, ist es ja für dich auch nicht spannend als Kunde. Also, wie haben wir da angefangen?
Ja, also, du nennst es Ökosystem, wir nennen es Plattform, weil es am Schluss Chimpi ist vergleichbar jetzt in dieser Hinsicht zu Airbnb oder Scooters. Wenn ich ein Airbnb bin, dann brauche ich Owners und brauche ich Mieter. Und wenn das eine nicht hast, kannst du das andere auch nicht wachsen und umgekehrt. Und das ist so wie Chicken-Egg-Problem. Und das ist für uns und für mich spezifisch eine echte Challenge, vor allem wenn du einen neuen Markt anfängst. Wo fängst du an? Oder fängst du an bei der Kundennachfrage oder fängst du an bei der Distribution? Weil wenn du Leute dazu überzeugst, dein Produkt anbieten und es kommt niemand fragen, dann sind sie ziemlich schnell hässig. Und wenn du Kunden hast, aber keine Verkaufsstelle oder nur ein Rest, das ist kein gutes Produkt. Also das ist, würde ich sagen, eine von unseren grössten Herausforderungen strategisch. Jetzt bei den etwa 20 Bars, die wir am Anfang gemacht haben in Zürich, es hat überhaupt nicht funktioniert. Also zu dir die Frage, wie haben wir die ersten Kunden gefunden? Nicht so, weil es hat auch da, also irgendwie die Idee tönt noch nett, wenn du sie ausdruckst und überlegst. Aber dann, wie immer, beim Ausprobieren findest du dann raus, ja, funktioniert es oder nicht. Und ich glaube, es hat ein Problem von Netzwerk gehabt, oder so. Ich als Kunde, wie weiss ich, wo ich dann das Produkt finde? Welche Bars haben es? Wenn es in allen Bars von Zürich oder in allen Bars vom Kreis 4 ist, ist es viel einfacher, du weisst es ungefähr. Aber sonst brauchst du eine App oder was auch immer. Und damals haben die Leute noch keine Apps abgeladen, um so Services zu brauchen. Und zum anderen haben wir auch festgestellt, dass Bars nicht so gross Lust und Zeit haben, auch noch so Powerbanks auslehnen. Sie haben noch müssen mit, wir haben ihnen so ein cheapes Handy gegeben, so ein Android-Gerät, wo sie müssen scannen, oder? Weil wir müssen die Ausleihe registrieren, damit, wenn du es zurückbringst, dann das Depot zurückbekommst. Und sie haben keine Lust gehabt. Sie haben so wie, wenn ich mal auslehnen gegangen bin, und gesagt, ja, das Chimp ist schon wieder, dann haben sie unsere Kiste irgendwo deponiert gehabt. Es ist immer so etwa eine halbe Stunde gegangen, bis sie das Handy wieder, der ist meistens leer gewesen, das haben sie wieder müssen aufladen. Ah, warte schnell, dann bedienen sie einen anderen Kunden. Also, es ist eine katastrophale, User Experience gewesen. Für beide. Für die Verkaufsstelle so und für den Kunden.
Aber jetzt hättest du ja dann können sagen, okay, Idee gescheitert, funktioniert in dem Fall nicht, konzentrieren wir uns gleich wieder aufs andere. Was hat euch trotzdem, wie lassen, weiterhin an die Idee glauben und sagen, mal, aber es gibt einen Weg, es muss irgendwie gehen?
Hey, ich glaube, wir haben so viel gelernt mit dem ersten Experiment, oder? Also, es ist nicht, also, wenn wir mit den Leuten geredet haben, dass sie dann gesagt, ja, ich würde es gerne brauchen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das brauchen würde. Ich kann mir schon vorstellen, ich würde auch, damals sind noch, glaube ich, 4 Stutz gewesen, ich würde 4 Stutz ausgeben für so etwas. Aber wir haben gemerkt, so wie man es anbietet, geht nicht. Und dann kannst du auch, so viel Marketing machen. Also, Geld haben wir keine gehabt, aber hätten wir es gehabt, das bringt nichts. Also, wenn du merkst, dass dein Produkt nicht optimal ist, dann wirst du es nie verkaufen. Also, wir haben einfach gewusst, das Wie ist not good enough und by far. Das heisst, wir sind wieder zurück. Wir haben uns überlegt, ja, wie können wir das besser machen? Und die erste Konstellation hat trotzdem dazu gedient, dass wir zu einer Valoren können gehen damals, zu einer SBB. Und zusammen mit ihnen so ein Modell, das eigentlich sinnvoll war, ist, einfach noch nicht richtig exekutiert war, ist dann zum heutigen Kioskmodell können umwandeln, wo viel besser funktioniert, weil eben die Probleme von vorher eigentlich automatisch gelöst worden sind.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Wie, das klingt jetzt so easy. Das Projekt hat dann dazu geführt, dass ihr dann können mit SBB Valora reden inwiefern? Also, meine, haben wir dann einfach können sagen, guck, das ist unser Ziel da, so funktioniert, die Kundennachfrage wäre vorhanden, aber wir brauchen einen anderen Partner wie Bars. Oder wie haben ihr dort einen Kontakt auch gesucht und die können überzeugen, die hätten ja das auch anschauen und sagen, es funktioniert ja nicht, also warum sollten wir das jetzt machen?
Also easy war es überhaupt nicht gewesen. Also ich habe gesagt, ich habe im 14. gestartet und das nationale Rollout mit der Valora haben wir Ende 16. gemacht. Das war eine lange Zeit gewesen. Weil das sind grosse Firmen. Oder erstens bist du ihr letztes Problem. So. Sie haben andere, sie haben ihre Strategien, sie haben ihre Needs. Und darum, ja, es klingt mal spannend, was du zu sagen hast, aber dann musst du echte Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist auch gut so, weil das macht dich dann selber besser. Wir haben auch, die SBB hat so eine Innovationsplattform gehabt, wo wir das hat uns geholfen, den ersten Kontakt bei dieser Grossfirma am richtigen Ort zu machen. Da verliert man auch oft viel Zeit, wenn man versucht, Distributionspartner zu gewinnen. Wer ist die Person, die ich zusammenreden müsste? Und das ist nicht logisch, welche das ist. Und die Person bei der Valora hat einfach selber geglaubt, dass das könnte funktionieren. Und dann hat die auch müssen intern seine Gespendlis überzeugen, das mal auszuprobieren. Und das Erste, was wir gemacht haben, nach vieles hin und her, ist ein anderer Test, auch wieder an etwa so 20, 25 Verkaufsstellen, jetzt aber auch keine Kiosks im Raum Zürich. Also sind schon die paar gute Kiosks drunter gewesen. Und dann dort haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass die Nachfrage wirklich da ist und der Service auch gut funktioniert. Beziehungsweise wir haben gelernt, wie man das am besten anbietet zu einem Kioskbetreiber, zu einem Mensch, der im Kiosk arbeitet, der komplett andere Herausforderungen hat, wie jemand, der an einer Bar arbeitet. Und dann wir haben eine Weile gebraucht von diesem Test, obwohl es ziemlich erfolgreich war von Anfang an, bis wir zum wirklich nationalen Rollout an fast 1000 Verkaufsstellen gekommen sind.
Wie habt ihr euch in dieser Zwischenzeit finanziert? Eben, wo du gekommen bist, ist gerade nach der ersten kleineren Finanzierungsrunde gewesen. Hat es im Nachhinein mehrere weitere Finanzierungsrunden gegeben? Oder sind ihr ab dann einfach organisch gewachsen mit Erträgen, die ihr erwirtschaftet habt? Wie muss man sich das bis jetzt vorstellen?
Es ist ein bisschen Kombination von beiden. Also wir sind immer, also Gründer haben immer sehr festen Fokus darauf gehabt, keine Kosten aufbauen. Also angefangen mit den Lohnkosten, die in Zürich oft Kostenpunkt
Nummer 1 sind. Darum bist du nur Praktikant gewesen?
Darum bin ich etwa 6 Jahre lang Praktikant. Nein. Nein, aber als ich eingestiegen bin, habe ich 1500 Franken im Monat verdient. Also es waren andere Zeiten gewesen, aber irgendwie, ich bin auch ETH-Absolvent gewesen, ich hätte locker können, keine Ahnung, das 4-5-fache verdienen, wäre ich in meiner Industrie geblieben. Es ist schon ein grosser Verzicht. Sie haben sich auch sehr wenig Geld ausgezahlt. Also wir haben uns etwa das Gleiche ausgezahlt, wenn ich als Praktikant mehr gewesen bin. Wir haben auch so Monate gehabt, wo wir einfach gesagt haben, hey, die Lohn zahlen wir uns nächsten Monat aus oder übernächsten Monat. Also sicher Verzicht. Wir sind Sechste gewesen in einem so 15 Quadratmeter Büro dort an der Langstrasse gewesen. Also auch bist ziemlich voll.
Nur, also die anderen vier Gründer, das ist ja irgendwo ein logischer Weg auch, oder dass du halt verzichtest und auf Geld verzichtest mit der Perspektive von einem langfristigen, grösseren Gewinn, oder? Also du investierst heute Zeit und auch Geld in Form von also entgehendem Lohn eben, Alternativen könnte ich arbeiten. Das ist ja häufig ein grösseres Investment, wie vielleicht ein paar tausend Franken, die ich in eine Geschäftsidee investiere. Mhm. Also als Gründer ist ja das normal. Jetzt hast ja du nicht, du bist ja nicht Gründer gewesen, hast du von Anfang an den Anteil oder die Chance auf Anteil gehabt, dass du auch als Angestellter und als Praktikant gesagt hast, ja, okay, dann verzichte ich halt den Monat auch auf den Lohn oder warte einen Monat länger, weil es jetzt gerade nicht geht. Ist ja nicht selbstverständlich als Angestellter. Also, wie war die Regelung gewesen, dass du als Mitarbeitender da trotzdem bereit gewesen bist, so Zeug mitzumachen?
Also eben das, was ich jetzt gesagt habe, ist so ein bisschen später gewesen. Ich bin nach 3 Monaten dann kein Praktikant mehr gewesen. Dann bin ich gerade Operations Manager, irgendein Titel geworden. Aber dann so wie de facto so normale Mitarbeiter. Und ich habe dann auch so ein bisschen Aktien bekommen von einem von den Gründern, einfach so geschenkt sozusagen oder eben als Gegenleistung für meinen kleinen Lohn. Und also das hat sicher beigetragen, eben so, ich habe einen Teil gewonnen von dem und das heisst, ich habe auch mein Incentive gehabt, das gross aufzubauen, sonst wäre das dann nicht wert gewesen. Und zum anderen für mich war auch, wir sind alle im gleichen Boot. So. Also wir haben wirklich uns alle gleich behandelt. Es ist nicht, dass der CEO, wie der CEO heisst und was weiß ich, hat sich einen grösseren Lohn ausgezahlt oder so bessere Bedingungen gegeben. Wir haben alle abgepackt, wir sind alle die Powerbanks liefern. Wir haben so alle Aktivitäten sehr flach zusammen gemacht. Und das hat für mich gepasst und ich glaube, für mich, klar, ich habe nicht so viele Aktien wie die Gründer, aber sie sind vor mir auch sehr riskante Phase durch, also dort, wo sie noch keine Finanzierung hatten, dort, wo sie mit gar keinem Lohn müssen, weiterkommen. Darum hat es für mich so gepasst.
Okay, wie ist es dann weitergegangen? Also eben, es war ja die Frage gewesen, wegen der Finanzierung. Also einerseits wirklich Wert darauf gelegt, dass man nicht viel oder möglichst kein Geld verbrennt und so auch relativ schnell eigentlich einen Gewinn erwirtschaftet, der Geld, das man kann reinvestieren kann. Trotzdem, habt ihr das so gross können machen ohne weitere Investitionen oder sind dann auch eben weitere Investitionsrunden nochmal passiert?
Nein, wir haben mehrere, also kleinere, also im Total haben wir, jetzt weiss ich nicht genau, aber ich glaube total so etwa so 1 Million aufgenommen über die ganze 12 Jahre von der Firma. Und das ist immer wieder gewesen mit, jetzt müssen wir Powerbanks bestellen, oder, wo wir national ausgerollt haben. Wir sind von 25 auf 900 Verkaufsstellen gegangen. Das heisst, du musst an 875 Verkaufsstellen Boxen mit so etwa 20 Powerbanks liefern. Die musst du zuerst noch kaufen. Und das ist ein riesen Cash-Bedarf. Und da du immer noch ein Startup bist, es ist schwierig, das mit einer Bank zu machen. Oder es ist, was ist dann Garantie, dass es funktioniert? Wir haben auch damals jetzt so einen Refinanzierungsservice gehabt, wo unsere Partners haben wir Rechnungen gestellt, wo vielleicht aber an 30 oder 60 Tage gezahlt worden sind. Also das heisst, das Geld kommt und es kommt von einem legitimen Businesspartner, aber es kommt erst in 2 Monaten. Also es ist für den Cashflow schlecht, aber that's halt the way it goes. Und dann haben wir können einfach die Rechnungen vorfinanzieren. Das ist auch ein Weg gehabt, wie wir überbrückt haben. Aber es ist immer wieder so sehr knapp geworden. Also eigentlich Cash-Knappheit haben wir bis vor 3-4 Jahre noch gehabt. Also wo immer, vor allem so in gewissen Jahreszeiten, wo ein bisschen mehr Powerbanks musst kaufen, dann immer knapp geworden. Und der Flavio, der bei uns CFO ist, der hat immer müssen so ziemlich Akrobatien machen, damit wir durchkommen. Und jetzt sind wir endlich seit wirklich ein paar Jahren dort einfach safe auf Cashflow-Seite.
Ich glaube, etwas mega unterschätzt, was du gerade gesagt hast, nämlich mit den Zahlungsmodalitäten und wie viel Einfluss die können haben auf den Erfolg oder auch das Wachstum des Unternehmens. Und häufig wird das zu wenig beachtet, gerade vielleicht in so Verhandlungen. Und man ist ja froh, man hat überhaupt einen Kunden. Und wenn dann halt der erst eben in 30, 60, je nachdem 90 Tage zahlt, hat man ja okay, passt schon. Aber dann ist es gar nicht so einfach, das zu überbrücken. Und natürlich gibt es so also Services, wo eben, wenn der Kunde wirklich auch, ich sage jetzt, kreditwürdig ist, also euch kommt, und man eigentlich mit nahezu Sicherheit weiss, dass Geld kommt, dann wird das schon gemacht, kostet aber einfach auch dementsprechend wieder. Oder? Also der Service ist auch nicht gratis, sondern natürlich zahle ich dann auch für den Dienst. Das muss man sich einfach schon bewusst sein. Und sollte vielleicht am Anfang sich genau überlegen, was heisst das eigentlich wirklich jetzt für meinen Cashflow? Welche Zahlungsfrist wäre ideal? Wie schnell sollte ich an mein Geld kommen? Also etwas, was man häufig ein bisschen unterschätzt und wo je nach Geschäftsmodell, gerade wenn es eben um so viel Bundeskapital geht wie bei euch, in diesen Akkus schon noch wichtig ist.
Ja, du, ich glaube, also zu dem, wenn du als Startup oder auch als kleine Firma, wo wir immer noch sind, mit so einem grossen Partner verhandelst, der Milliarden Umsatz macht und einige Aspekte von der Zusammenarbeit willst verhandeln, dann musst choose your battles, oder? Und ich glaube, vielleicht naiv, aber vielleicht auch nicht in Hindsight, dann tust du vielleicht eher die Marge versuchen zu verbessern anstatt Cashflow, weil das kannst du irgendwie lösen und das ist so wie nur kurzfristig ein Problem. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr relevant ist finanziell, wenn das Geld wirklich reinkommt, weil eine Rechnung buchen, das ist ja, fürs Accounting ist dann, aber für das Bankkonto ist noch lange nicht so. Unter dem kann man sehr viel leiden.
Ja, und es gibt leider immer wieder Unternehmen, die einen riesen Kunden gewinnen und dann das erste Mal extrem happy sind, weil sie denken, wow, jetzt habe ich mit einem Kunden so viel Umsatz, verdiene so viel Geld mit dem und dann in die Vorleistung gehen, weil sie ja den Kunden wollen gewinnen und nachher stellt sich heraus, dass das Geld nicht gezahlt wird oder sich verzögert um Monate und je nachdem um Jahre. Und als Firmen, die eingehen mit einem Kunden, weil sie eigentlich das Gefühl haben, das ist jetzt das Beste, was man passieren konnte. Und nachher stellt sich heraus, dass man sich einfach dass der Kunde zu gross geworden ist oder zu viel Wichtigkeit hat. Und das ist ja dann schon auch noch ein Risiko. Und ich gehe jetzt davon aus, das ist auch bei euch so, oder? Wenn ihr jetzt eben Valora habt als Kunde mit 900 Verkaufsstellen, wie du gesagt hast, zu Beginn dort, ist ja das auf der einen Seite eine mega Chance, aber gleichzeitig ja ein unglaubliches Risiko. Also, ihr habt ja jetzt dann müssen die Akkus einkaufen. Für das haben wir ja wieder Geld gebraucht. Damit ihr überhaupt die Stellen haben können beliefern können. Wie lange ist das so ein Mindestvertragslaufzeit gewesen? Also, was hättet ihr jetzt können machen, wenn Valora nach 2 Monaten gesagt hätte, hey, sorry, funktioniert es wenig, wird es wenig gebraucht, hauen wir wieder raus?
Hey, wir haben so verhandelt, dass wir so ein bisschen Zeit gehabt hätten, um so mindestens ein paar Bags, die wir gekauft haben, dass das wir wieder ein bisschen Umsatz hätten können machen. Aber nee, ich glaube, so 2-3 Monate Frist gehabt und Vertragslänge war immer ein Jahr gewesen. Also das heisst, unser so Hauptjob jedes Jahr war, den Vertrag zu verlängern. Und wie du richtig sagst, also wenn du einen grossen Kunden gewünschst, das ist eine riesige Chance, aber es wird dann am nächsten Tag, es ist schon die grösste Abhängigkeit, die du hast. Oder? Es ist ein Klumpenrisiko, wenn alles von einem Kunden kommt. Und wir haben das heute nicht mehr, weil wir nicht nur mit der Valora zusammen arbeiten, wir arbeiten auch mit der Selecta zusammen, wir arbeiten in den anderen Ländern mit anderen Partnern zusammen und wir bauen unser Distributionsnetz mehr und mehr aus. Das heisst, ja klar, es ist immer noch eine gewisse Abhängigkeit, weil alle grosse Kunden sind, aber dann viel weniger, als wenn du nur einen hast. Oder? Es ist mega wichtig, wirtschaftlich, dass du da diversifizierst.
Absolut, weil wenn du jetzt gerade in eurem Fall nur einen hast, könnte Valora kommen und sagen, hey, funktioniert mega gut, die Margen machen wir in Zukunft selber und wir tun die Dienstleistung einfach komplett selber anbieten, kaufen die Akkus ein und vermieten die. Also es ist ja alles einfach Gefahren, die man auch muss sehen und Abhängigkeiten. Ja, häufig geht man zum Beginn halt grosse Abhängigkeiten ein, um überhaupt in den Markt reinzukommen, weil man sonst gar keine Chance hat. Ich glaube, das ist jetzt in eurem Fall wie zwingend notwendig gewesen. Wir haben irgendwann mit dem Kunden können, das Huhn ein Problem lösen, weil er einfach auf einen Schlag 900 Stellen hat und dann hat er auf der Seite zumindest schon mal eine Sicherheit. Aber es macht durchaus Sinn, nachher das auszuweiten.
Korrekt, ja. Und also, ich meine, die Valora hat sich sicher mehrmals überlegt, machen wir es selber, weil eben, dann ist die Marge alles für dich. Es ist aber auch der ganze Aufwand. Und was sie gecheckt haben, dann hättest du nicht den gleichen Erfolg. Also, wir haben letzte große Fest gemacht mit ihnen, 10 Jahre gemeinsamen Erfolg gefeiert und ihnen ist bewusst, dass was wir machen, nicht so einfach wäre, einfach zu replizieren. Also unsere Brand, unser Service bekannt ist in der Schweiz, das ist nicht so einfach nachzumachen. Wir haben einige Sachen gelernt über die Jahre und die sind froh, dass wir es für sie machen und dann ist halt die Marge, die sie uns abdrucken müssen, noch wert.
Absolut. Wie, du hast gesagt, ihr geht in einen neuen Markt. In jedem neuen Markt haben wir ja die Herausforderung, wie du schon gesagt hast, von wieder dem Huhn ein Problem. Weil, wenn du mal im Markt bekannt bist, dann funktioniert beides. Aber wie steigt ihr denn heute in einen neuen Markt ein? Du warst in Berlin, ich gehe davon aus, geschäftlich. was machst du dort? Oder wenn du jetzt so eben sagst, ich will auf Deutschland oder ich will in irgendwie ein neues Land, wie startet ihr da?
Also ich kann dir mal sagen, wie wir es nicht mehr machen, weil wir es ausprobiert haben und es hat nicht funktioniert. Das war auch meine eigene Erfahrung. Ich bin also vor 4 Jahren, 2021, haben wir wollen, Italien starten, weil wir dort einen Partner hatten, der gesagt hat, interessant, was er macht, lass uns zusammenarbeiten.
Deine Muttersprache damals, Italienisch wäre natürlich auch sinnvoll gerade, oder?
Genau, wie man rausgespürt, Deutsch ist nur meine zweite Sprache. Ich bin in Tessin aufgewachsen, das heisst, Mailand hat mich gerade angesprochen. Und es war auch so gewesen, wir hatten schon so 3 ausländische Märkte gehabt, Deutschland, Frankreich und Spanien, die nicht so gut funktioniert haben, wie wir es erwartet haben. Und dann habe ich gefunden, hey, weisst du was, ich mache es selber. Und so kann ich wirklich lernen, was sind die Herausforderungen, die wir in anderen Märkten haben, die wir vielleicht in der Schweiz nicht erlebt haben. Weil wenn du erfolgreich mit einem Markt bist, dann tust du automatisch, es ist auch richtig so, dann fängst du an, per Analogie zu arbeiten. Dann versuchst du, die gleiche Sache, die du da gemacht hast, zu wiederholen. Und das Problem ist, welche sind Sachen gewesen, die wirklich zum Erfolg beitragen haben, welche hast du auch nicht können machen und das wäre nicht passiert und welche hast du gemacht und eigentlich bist du trotz dieser Sachen erfolgreich gewesen. Oder es gibt die drei Kategorien. Und eben, ich bin dann, ich habe gesagt, komm, ich gehe auf Mailand selber. Ich bin schon so in der Geschäftsleitung von Chimpy, aber es ist so wie unsere grösste Herausforderung gewesen, strategisch. Darum hat es Sinn gemacht, dass ich es gemacht habe. Habe ich eine Wohnung gefunden in Mailand und bin dann so ein paar Jahre dort gelebt, so immer wieder pendelt. Und für das ist auch praktisch, dass meine Eltern wohnen in Bellinzona, das heisst, es ist genau dazwischen, so die ist die Zughaltestelle. Ich kann immer können zum Mittag anhalten und dann weiterfahren. Und also dort ist ein ziemlicher so Bootstrapping-Approach gewesen, eben, so ich glaube, unsere Mentalität ist gewesen, so wenig Kosten wie möglich aufbauen, nur deine eigenen Kosten, deinen Lohn. Und darum versucht, so wirklich from scratch Distribution aufzubauen. Und from scratch eine Distribution aufbauen heisst, ich habe Boxen genommen mit 16 Powerbanks drin, unter dem Arm genommen, mit dem Velo bin ich umgegangen und unser Partner war so ein Logistikunternehmen, wo mehrere Verkaufsstellen beliefert hat. Das sind, dort gibt es so Kiosk nicht so wie da, es gibt so Edicole, das sind so wie so Newspaper Stores, es gibt so Tabaki, das ist mehr so, wo du so Zigaretten und Alkohol kaufst, aber so ziemlich andere Landschaft, wie wir es in der Schweiz kennen. Und dann ist so geschafft, auch so einige dazu überzeugen, dass das mal ausprobieren. Aber irgendwie haben dann schnell gemerkt, die einfacheren zu überzeugen sind die so mehr desperate sind, oder wenn sie nur Zeitschriften verkaufen, die so macht, dann bist du froh um egal was zusätzlichen Umsatz und egal was zusätzlichen Aufwand, den du musst haben. Darum gesagt, ja komm, ich probiere es mal aus, kostet mir nichts. Aber dann die Verkaufsstellen, die ich wirklich wollte, die sind viel mehr strikt gewesen. Bei mir läuft es schon, wieso müsste ich das machen und. Am Schluss habe ich geschafft, so ein Netzwerk von 50 Verkaufsstellen aufzubauen. Auch so die in der Metro hat es immer so einen Shop, das eigentlich gute Shops, die beste für unseren Service in diesem Markt. Es hat einfach keine Traction gehabt, weil die Shops haben nicht genug Footfall, dass es so wie organisch wächst. Und mein Marketing war, selber an Events zu gehen, wo es in der Stadt gegeben hat, und meinen Stand dort aufbauen und Powerbanks vertreiben. Hey, by the way, du kannst es auch noch dort in die Edicola zurückbringen. Wir haben so TikToks gemacht, aber auch selber alles in-house, oder? Alles einfach versucht, mit dem, ja, das Beste, was man könnte, machen. Und es ist halt schwierig, einen neuen Markt so aufzubauen.
Also einfach das heißt, wirklich halt wieder das Bootstrappen, das du irgendwie in der Schweiz mal gemacht hast, wo halt in der Schweiz dann auch über Jahre funktioniert hat mit all diesen Fehlern, eben zuerst der Fehler in den Bars und dann gemerkt, okay, wir müssen das anpassen, also dann das mit dem Kiosk geklappt, dann ist es wieder lang gegangen, bis irgendwann ein Rollout gekommen ist. Aber eigentlich war die Idee gewesen, um wieder zu sagen, hey, wir gehen wieder in den Markt und starten wieder genau gleich und gehen davon aus, wir lernen dann schon, was wir machen müssen und warum es geht, aber wir nehmen halt die Zeit in Kauf, so.
Genau, also Zeit haben wir unendlich viel, aber wir haben schon gedacht, es geht schneller als das. Und es wird sich herausstellen, weil wie wir es in der Schweiz herausgefunden haben, werden wir es auch dort herausfinden. Ich glaube, ein grosser Unterschied sind, also natürlich die Märkte sind anders, weil es hat andere Rahmenbedingungen, die Kaufkraft ist anders, die Verkaufsstellenlandschaft ist anders, Leute ticken anders. Aber ich glaube auch, da sind wir so wie das Gründerteam gewesen, also mit mir, so Early Stage Team. Wir sind 5 Leute gewesen, wir haben Leute kennt, auch die in grossen Firmen arbeiten, wir haben ein Netzwerk gehabt. Ich bin in Mailand so ein Mr. Nobody gewesen und auch allein. Ich habe natürlich dann bald so ein Praktikant dazu geholt, aber es ist eine viel schwierige Herausforderung, wenn du irgendwo bist, als wenn du zuhause bist. Also der Home Advantage ist sicher mega relevant.
Also das heisst dann auch, das hat so nicht funktioniert und darum macht ihr es so nicht mehr.
Genau, das machen wir nicht mehr. Und das ist etwas, wo ich glaube, als CEO eine von meiner wichtigsten Aufgaben ist, nicht einmal zu sagen, was wir machen, aber was wir nicht machen. Da braucht es wirklich Klarheit. Und wir haben dann in so die letzte Strategiedefinition wirklich gesagt, Bootstrapping bringt nichts, kostet so oberflächlich, sieht aus, als ob nicht so viel kostet, aber über Zeit kostet huere viel Geld. Und es bringt nicht Resultate oder beziehungsweise sicher nicht mit der Geschwindigkeit, wo wir sie möchten haben. Und was wir jetzt anders machen, ist, eben wie ich gesagt, wir haben gewisse Expertise, Know-how in so Ketten als Partners haben, und das ist, was wir versuchen, überall in Europa unsere Distribution aufzubauen, indem wir mit grossen Ketten, Convenience, Gastro, Vending, was auch immer möglich, aber mit ihnen zusammenarbeiten, weil wir gewisse Sachen haben, wo wir wissen, wie wir sie am besten Dienstleistung anbieten.
Also das heisst eben, dass es nicht ein kleiner einzelne Kioskbetreiber ist, sondern wie in der Schweiz mit Valora, dass er eigentlich solche Partner mit mehreren, vielleicht mehreren hundert Stellen probieren zu akquirieren und so auf Einschlag wieder Distribution haben und dann euch auf Marketing konzentrieren und für das halt einfach wirklich Geld in die Hand nehmen und so halt schnell testen.
Genau, und also wir bedienen weiterhin alle Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben viele unabhängige Kiosks oder Bars oder Restaurants, wo jetzt tatsächlich dann auch läuft, wo wir mit uns zusammenarbeiten. Und aber es schaffen nicht unser Hauptfokus, wenn wir so aktiv im Verkauf sind.
Und wie finanziert ihr denn das? Also Bootstrapping wäre eben im ersten Schritt machen günstiger. Heute ist es so rentabel, dass ihr könnt sagen, ihr nehmt wirklich Geld, ich sage jetzt substanziell, um einen neuen Markt austesten und einmal angreifen vom bestehenden Cashflow in die Hand.
Ja, also wir sind jetzt seit mindestens 5 Jahren oder 6 profitabel. In Covid haben wir wieder so kleine Low gehabt, aber wir finanzieren uns selber. Wir haben immer etwas übrig am Schluss vom Jahr und wir versuchen weiterhin so unsere so Operations so effizient wie möglich zu schalten. Also die Cost Mindfulness wollte ich so beibehalten, weil es ist extrem wertvoll, weil es ist mega einfach, Kosten aufbauen. Es ist dann aber mega schwierig, immer sie abzubauen. Darum vom Anfang an nicht aufbauen ist das Beste, was du machen kannst. Und mit dem, was übrig bleibt, wir nehmen einen Teil und wir investieren es in Wachstum. Und das sind Löhne von Leuten, die nur auf Wachstum fokussieren und auch eben so Budget zum Deals können machen.
Und warum im Grundsatz das weitere Wachstum? Also man könnte ja auch sagen, hey, in der Schweiz sind wir absolute Marktführer oder machen das super, es funktioniert, wir konzentrieren uns nur auf die Schweiz, wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf Rentabilität, also in der Schweiz noch grösser werden, noch mehr Verkaufsstellen haben, noch mehr können auslehnen, aber eigentlich einfach da dann wirklich eben all die auf Wachstum getriebenen Leute eigentlich ja, sich von denen trennen. Und halt einfach sagen, wir machen nur Schweiz, wir probieren die Rentabilität, wir tun vielleicht Dividenden auszahlen, anstatt immer wachsen. Das wäre ja eine andere Strategie, aber warum nach wie vor die Wachstumsstrategie? Wenn du sagst, es hat eben in verschiedenen Orten nicht so richtig funktioniert, also funktioniert es mittlerweile, Spanien, Frankreich und Deutschland hast du glaube ich genannt. Und weißt du, warum überhaupt immer das wirklich weiter wachsen? Man kann ja auch ein bisschen weniger wachsen und dafür mehr verdienen damit.
Das ist die entscheidende Frage, wenn wir unsere Strategie überlegen. Dort ist zum einen wichtig, was so Situation ist oder so, gibt es Opportunität oder gibt es eigentlich mehr Risiken als Opportunitäten, also wirklich objektiv. Und zum anderen, was Shareholders wollen, weil die Firma gehört Leute und sie dürfen sagen, wohin es geht, ob sie einen Profit würden machen oder noch mehr wachsen. Und ich bin als CEO von der festen Überzeugung, dass das Potenzial für einen Service wie Chimpy in Europa enorm ist. Es ist einfach noch nicht da. Der Markt hat sich extrem weiterentwickelt, oder unsere Industrie auch hat sich extrem weiterentwickelt seit Covid, würde ich sagen. Es ist so wie am Kommen gsi vor der Pandemie und dann hat es sowieso stillgelegt für so 2-3 Jahre. Also wir haben auch gemerkt, wir haben nichts können investieren, weil wir haben so lang uns müssen die Wunden abschlecken. Und jetzt kommt es so wie wieder. Und ich habe ja gesagt, wir sind die Ersten in der Welt, die das gemacht haben, aber heute ist das in China, es ist so ein Billions-Business. Es ist in Japan gibt es grosse Firmen, in Asien allgemein gibt es viele Players, in Europa gibt es immer mehr Players, die das machen und die auch ein Business können daraus machen. Wir behaupten natürlich, wir sind die Besten dran und darum, wenn wir die Märkte in diesen Märkten wachsen. Und wir denken in, wie viele Leute, die unterwegs sind, geben wir Peace of Mind. Also wir denken von unserem Produkt nicht als Akku, Handy-Akkuladen, sondern wenn Chimpy in einer Stadt verfügbar ist, in einem Markt, haben die Leute ein gewisses Peace of Mind. Weil, wenn sie unterwegs sind, sie müssen nicht einmal unsere Powerbanks nutzen, aber sie wissen, wenn ich mal keinen Akku mehr habe und meine Pläne müsste ich ins Sand setzen, dann kann ich Powerbank auslehnen. Und wir sagen, heute haben wir so etwa zu 10 Millionen Leute, die von dem profitieren jeden Tag. Und das hat nichts mit Verkaufszahlen zu tun. Es ist einfach so eine Grösse und wir wollen von denen in Europa 100 Millionen haben in den nächsten 5 Jahren. Und das Wie habe ich schon gesagt, was ich vorhabe. Und es wird sich dann herausstellen, ob das funktioniert oder nicht. Aber eben so zurück zu den Investoren und zu den Shareholders, also wo ich auch einer bin. Alle glauben, dass das möglich ist, dass das sinnvoll ist und darum sind sie bereit, einen Teil vom Profit, wir bleiben ja profitabel auch mit dem Wachstum, einen Teil davon in dem zu investieren, weil die Opportunität ist so gross gewesen, dass man es auch ausprobieren kann.
Hey, mega schön und am Schluss eben, wie du sagst, mit die, wo es betrifft, entscheiden und gibt es ja auch nicht richtig oder falsch, sondern eben, es ist einfach eine Strategie und darum spannend gewesen, kurz das ein bisschen zu challenge oder zu fragen, warum dass ihr das macht. Hey, mega coole Story, eben doch eine Erfolgsgeschichte von einem Schweizer Startup, wo jetzt doch nicht mehr Startup ist, sondern ich würde jetzt das als KMU bezeichnen, nach so deutlich über 10 Jahre, wo es schon gibt.
Von dem her, ein bisschen alt, um ein Startup zu sein.
Eben, gell. Merci viel Mal, Edwin, hast du die Story geteilt. Dir natürlich gratuliere zu deinem Weg persönlich vom Praktikant zum Geschäftsführer und auch zum Weg, den Chimpy gemacht hat und viel Erfolg in Zukunft.
Danke dir, Nico. Meine erste Erfahrung in einem Podcast war sehr angenehm und es war lustig, über Chimpy zu erzählen und alles Gute dir.
Danke dir. Ciao, ciao, tschüss.
Tschüss.